Moin moin zu einer neuen Sonderfolge Chef Talk, würde ich sagen. Sonderfolge warum? Für alle aufmerksamen Hörerinnen und Hörer, die uns schon länger begleiten. Ich habe heute den Alex wieder bei uns zu Gast und Alex war ehrlicherweise unser dritter Podcast-Gast damals. Alex, schön, dass du erstmal wieder zurück bist.
Moin und vielen Dank für die erneute Einladung.
Die erneute Einladung. Warum gibt es die erneute Einladung und warum sage ich besonders Sonderfolge? Alex, ich war die letzten Wochen und Monate, relativ aufmerksam. Und wenn man zum Beispiel dem Kollegen Philipp Westermeier und dem OMR-Podcast zuhört, da waren die letzten Gäste irgendwie Christian Wolf und auch der Ex-Westwing und der neue CEO Stefan Smaller. Da gab es schon so eine Gerüchteküche und ich habe jetzt mal bei euch ins Impressum angeschaut. Und man kann sagen, bei Foodist gab es auf jeden Fall ein paar Veränderungen in den letzten Wochen und Monaten.
Das ist richtig. Also wenn du zum Impressum schaust, ich bin nicht mehr Geschäftsführer von der Foodist GmbH. Da ist jetzt Stefan Smaller eingetragen, der auch CEO der The Quality Group ist. Die The Quality Group ist eine mehrheitliche Tochter von CVC Capital. Das ist der größte Private Equity Fonds in Europa. Ja, und das ist sozusagen die Veränderung. Was steckt dahinter? Dahinter steckt ein Asset Deal, den wir erfolgreich abgeschlossen haben. Und ja, das hat halt die Veränderung mit sich, dass ich als Geschäftsführer nach 10 Jahren jetzt zurückgetreten bin und auch super happy über das Outcome bin.
Und ich glaube, deswegen ist es auch eine denkwürdige Sonderfolge in dem Sinne, dass wir sagen, wir fassen eigentlich heute nochmal 10 Jahre unternehmerische Erfahrung von dir zusammen und du hast es ja wirklich von Gründung nach dem Studium und du sagst es schon jetzt nach 10 Jahren quasi ein Asset-Deal, also ich würde es mal so übersetzen, quasi zu einem Verkauf gebracht. Und wir haben eigentlich so die nächste Stunde vor, diesen ganzen Prozess zu erläutern. Mhm. Also gerade für als Sonderfolge für Gründerinnen und Gründern, was bedeutet es eigentlich, seine Firma verkaufsready zu machen? Wie läuft so ein Verkaufsprozess? Was ist irgendwie wichtig? Was gibt's für M&A-Berater? Was fallen für Kosten an? Worauf muss man achten? Wie viele Interessenten hat man? Wie lange dauert der Prozess? All das haben wir jetzt irgendwie in den nächsten 60 bis 90 Minuten vor. Von daher freue ich mich auf jeden Fall. Erste Frage von mir, Alex. Du hast gesagt, neues Impressum, man kann das nachschauen. Mit Foodist, ihr wart die letzten Wochen, Monate und Jahre, ihr wart ja extrem am Wachsen, ihr wart ja extrem gut dabei. Es war doch eine super spannende Zeit. Nimm uns mal mit, was ist in den letzten 2 Jahren passiert? Wo wart ihr mit Foodist? Was war eigentlich so die Strategie? Und wie ist es dann weitergegangen?
Mhm. Genau, also der letzte Podcast, den wir aufgenommen hatten, ich habe ihn noch mal ein bisschen nachgehört, war 2019. Was ist seitdem passiert? Wir sind auch durch Corona auf jeden Fall, war für uns ein Wachstumsschub nochmal zusätzlich im E-Commerce gewachsen, haben den Corona-Push mitgenommen und zeitgleich auch die Strategie dahingehend angepasst, dass wir verstärkt auf Eigenmarkenprodukte gesetzt haben. Also haben einmal die Brand komplett gelauncht. Und in dem Zug auch Produkte dann unter dem Label Foodist rausgebracht. Vorher war unsere Strategie so, dass wir Marken, die wir total spannend fanden, über die wir sehr gute Daten generiert haben, über unsere Abo-Boxen vor allem, und dann zum Beispiel anhand der Wiederkaufsraten von Abonnenten im Online-Shop gesehen haben, welche Produkte sehr gut funktionieren, haben wir diesen mächtigen Datenpunkt für uns genutzt, um Entscheidung zu treffen, auf welchen Eigenmarkenprodukte wir jetzt Foodist-Produkte setzen wollen und sind dann gestartet mit Snackbites auf Dattelbasis, haben eigene Saftkuren rausgebracht, die Anfang des Jahres sehr gut laufen, haben eigene Do-it-yourself-Kits, da kannst du deine eigene Pasta machen, deine eigenen Kombucha und so weiter rausgebracht, kam vor allem gerade während Corona sehr gut an und so eine Range aufgebaut von Foodist-eigenen Produkten und nicht nur Fremdmarkenprodukte verkauft.
Du hast es schon damals gesagt, ich glaube, die spannende Story oder die Foodist-Gründungsstory war damals, dein Vater hat ganz skeptisch gesagt, hey Alex, ich glaube nicht daran, dass du deine Marmeladengläschen über einen Online-Shop jemals verkaufen wirst. Also ihr seid ja damals als Delikatessen-Shop gestartet.
Ja.
Und habt euch eigentlich in den letzten Jahren, ich würde mal sagen, zur führenden Discovery-Food-Plattform in Deutschland und Dach entwickelt.
Ja, genau, kann man so sagen.
Gibt's da so ein paar, also ihr seid bekannt geworden mit den Abo-Boxen, das heißt, ihr habt einmal im Monat eine Auswahl an Produkten zusammengeschickt. Was war so das Volumen, wo wart ihr, was kannst du da mit uns teilen, wie groß war Foodist?
Ja, ich habe jetzt mit den Partnern beschlossen, dass wir nicht im Detail halt über Unternehmenskennzahlen sprechen. Einiges ist davon öffentlich oder wir haben in der Vergangenheit auch über Umsätze und Co. gesprochen. Ich glaube, die letzten Umsätze, die kommuniziert worden sind, vor der Corona-Zeit sind um die 20 Millionen Umsatz. Seitdem sind wir nochmal ordentlich gewachsen. Und die Zahlen, die auch im Bundesanzeiger öffentlich einsehbar sind, ist der Jahresüberschuss. Da kannst du sehen, dass wir ab 2018, glaube ich, haben wir eine 500.000 knapp Gewinn gemacht. In 2019 knapp 1 Million Gewinn. In 2020 auch nochmal so knapp 1 Million. Und dann kam halt vor allem so die Corona-Jahre. Da möchte ich jetzt im Detail nicht drüber sprechen, aber ja, waren für uns auf jeden Fall sehr gute letzte 5 Jahre.
Gute letzten 5 Jahre, gut gewachsen. Wenn man sagt, okay, damals 20 Millionen Umsatz vor Corona, also ich glaube, da kann man so ein bisschen die Rechnung selber machen, wie ihr gewachsen seid und was das dann irgendwie für ein Rad war. Jetzt wart ihr irgendwie auf einem guten Weg und jetzt schaut man sich selber als Gründer irgendwie das Unternehmen an und sagt, okay, wir sind groß. Wie viele Mitarbeiter seid ihr?
Ja, weiterhin nur, würde ich sagen, 70 Mitarbeiter im Office. Und dann haben wir beim Logistikdienstleister ungefähr auch so 70 Personen, die halt für uns Vollzeit arbeiten. Ja, genau, so in Summe 140 Personen.
So, schau mal, 140 Personen, über 20 Millionen Umsatz auf jeden Fall, profitabel. Was ist, voll spannende Zeit, wie kam es eigentlich zu dem Entschluss oder was hat euch getrieben als Foodist? Was waren die Fragestellungen in den letzten 18 Monaten, dass ihr quasi gesagt habt, wie können wir wachsen und wie kam es dann quasi auch irgendwie zum Kontakt mit CVC oder Private Equity? Was waren so ein bisschen die Hebel und die Entscheidungsprozesse damals? Weil ihr hättet ja auch sagen können, hey, wir machen jetzt irgendwie noch eine Finanzierungsrunde.
Ja, genau, das wäre vielleicht gar nicht so nötig gewesen. Also wir waren profitabel, Working Capital sah auch erstmal gut aus, sodass du eigentlich auch mit Fremdkapital weiter wachsen könntest. Nur der Fremdkapitalbedarf ist dann auch, um stark zu wachsen, hoch. Und du brauchst irgendwann ab einer gewissen Wachstumsstufe auch ja, Infrastruktur und auch Know-how so von einem neuen starken Partner. Also der Schritt, vor dem wir standen, vor allem war Internationalisierung, vor allem die Foodist-Brand ins Ausland zu bringen und auch das Abo-Konzept, was wir vor allem sehr stark mit Influencern zusammengespielt haben, die dann eine eigene Abo-Box bekommen haben, zum Beispiel Sarah Harrison oder Pamela Reif. Das ist auch sehr gut internationalisierbar, das Konzept. Und genau für diesen Schritt Internationalisierung haben wir ja nochmal uns überlegt, ist es nicht vielleicht an der Zeit, dann auch über einen neuen starken Partner an der Seite die Schritte gemeinsam zu gehen, die vielleicht nochmal auch andere vielleicht Konditionen haben, was die Logistik angeht, was nochmal, wo wir vielleicht im Einkauf nochmal Vorteile ziehen können, wo wir auch im Verpackungsmaterialien Vorteile ziehen können, weil man halt Mengen zusammenlegt und vielleicht auch im Social Media. Vielleicht ist es eine starke, hat die Brand auch ähnlichen Fokus bei uns auf Influencer und man kann dann halt gemeinsam Crossover, Influencer teilen. Und an dem Punkt waren wir, dass wir das für uns mit Ja beantwortet haben und daher den Weg gegangen sind, über einen Mehrheitsverkauf nachzudenken.
Okay, das heißt, ihr habt dann für euch, wann war das ungefähr die Entscheidung getroffen zu sagen, okay, ein Mehrheitsverkauf ist eine Option?
Ja, wie gesagt, nicht zu viel über Details, aber ja, grob Sommer letzten Jahres, ganz grob.
So, Sommer letzten Jahres, und wir wollen ja heute mal so ein bisschen den Prozess durchdeklinieren und erfahren, was eigentlich dieser Prozess ist. Von daher würde ich einfach mal an den Schritt einstellen. Ihr habt euch letztes Jahr im Sommer entschieden, alles klar, wir haben verschiedene Optionen, um zu internationalisieren. Eine Option ist auf jeden Fall, einen starken Partner zu finden. Was geht dann in so einem Unternehmen vor sich? Was sind die Entscheidungen, die getroffen werden müssen? Wie habt ihr agiert?
Ich denke mal, als erstes sollte man sich generell, also jetzt wieder nicht jetzt genau speziell über uns, sondern aus meiner Erfahrung heraus, über jetzt mittlerweile auch 3 Mehrheitsverkäufe und auch als Business Angel, was ich mitbekommen habe oder auch im Austausch halt mit anderen Gründern, wie läuft so ein Prozess generell ab? Als erstes musst du dir als Gesellschaft darüber einig sein, ja, wir wollen. Dann auch schon mal grob sagen, was für ein Profil suchen wir denn als Partner? Und da gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, über ein Corporate zu gehen, also ein größeres strategisches Investor-Unternehmen oder halt vielleicht auch ein Private Equity-Investor. Danach wichtig, intern weiterhin auch ein Team zu bilden, also wer ist dafür verantwortlich und auch den richtigen M&A-Berater zur Seite zu stellen. und dann mit dem Team, was auch natürlich auch aus Mitarbeitern bestehen muss, also da ziehst du dann 3 bis 5 Mitarbeiter hinzu, die dann auch frühzeitig eingeweiht werden und stark mithelfen, den nächsten Schritt zu machen, nämlich auch Unterlagen erstellen. Also natürlich ist da die sind da die M&A-Berater auch gefragt, aber die Zuarbeit passiert schon im Wesentlichen dann vom Team für erstmal Bilder, Zahlen, Daten, Fakten, das erstmal zuzuliefern, um dann ein ja sogenanntes Info-Memorandum zu erstellen. Das ist ähnlich wie ein Pitch-Deck, nur deutlich umfangreicher. So ein IM hat 50 bis 80 Seiten und enthält dann auch die typischen Bereiche, die auch in einem Pitch-Deck stehen, wie was ist der Markt, was ist das Wettbewerbsumfeld, was spannend ist in Later-Stage-Unternehmen, wie ist die Historie des Unternehmens, was sind jetzt die weiteren Wachstumsschritte, wie viel Kapitalbedarf besteht dafür, die ersten Wachstumsschritte zu meistern und wie ist das Team aufgebaut, an welchen Stellen soll noch irgendwie dazu geheiert werden. Ja, es gibt dann einen Gesamtüberblick. Das Infomemorandum verschickst du aber erst, wenn du vorab eine Vertraulichkeitsvereinbarung, sogenanntes NDA, versendet hast und unterschrieben zurückbekommst. Und dann hat dann dein bester Zeit, dir das IM anzugucken. Und wenn dann das Interesse da ist, wird ein Termin vereinbart für eine sogenannte Management-Präsentation, wo man dann zusammenkommt. Ja, die geht von bis. Welche gehen 2-3 Stunden, welche gehen 5-6 Stunden. Und danach zieht sich sozusagen einmal wir uns zurück. Und das ist auch wichtig, glaube ich, in der Phase, das Team auch auf seiner Seite zu haben. Das muss zwischenmenschlich auch passen. Und dein Team muss auch Bock haben, mit den Investoren zusammenzuarbeiten. Und gleichzeitig müssen natürlich auch die Investoren Bock haben. Und bei den Investoren ist es so, das hat mich auch überrascht, dass viele auch nochmal intern heftige Kontrollgremien haben, oder Investment über Investmententscheidungen zu treffen. Also bei Corporates, die haben dann halt ihre Vorstandstagung. Und bei Private Equity ist es das Investment Committee, das IC, was dann darüber entscheidet, ob die mit dem Deal fortfahren wollen oder auch nicht.
Jetzt hast du gesagt, irgendwie der zweite Punkt, der erste Punkt war, okay, wir als Gesellschafter müssen uns entscheiden, dass wir diesen Schritt gehen wollen werden. Das ist ja immer noch keine finale Entscheidung, ne? Also ich kann ja sagen, okay, ich versuche jetzt mal die Firma, möchte ich einen potenziellen Partnern irgendwie anbieten oder möchte man mit denen ins Gespräch kommen? Dann hast du aber gesagt, der zweite Schritt war eigentlich so M&A-Berater oder Banken mit an Bord zu holen. Gibt's da in Deutschland irgendwie, also wenn ich jetzt an den IPO denke, dann gibt's da irgendwie JP Morgan und Goldman Sachs, die großen. Gibt's das genauso für die M&A-Boutiquen, wo du sagst, da gibt's eine Handvoll, ist das deutlich diverser? Gibt's da auch die Spezialisten, die gerade im Bereich E-Com und Foodtech unterwegs waren? Was ist da so, was ist so die Landschaft?
Ja, es gibt auf jeden Fall M&A-Boutiquen, die vielleicht Teams haben von 50 bis 100 Mitarbeitern. Dann gibt es bei größeren Transaktionen auch Banken, die das als Dienstleistung mit anbieten, dort auf der Käufer- oder Verkäuferseite zu sein. Und wir haben uns in dem Fall entschieden, das mit einem M&A-Berater zu machen, der von einer Investmentbank kommt, die sich vor allem auf Deals in der Food-Szene spezialisiert hat. Der war dann im Lead, Giuseppe Jozzolino heißt er. Der hat unter anderem davor Foodspring sehr erfolgreich an Mars verkauft und kannte daher den ganzen Bereich Fitnessfood, Healthfood, D2C auf Eigenmarke spezialisiert und hat unser Geschäftsmodell super schnell verstanden und hat mega Spaß gemacht, so ihn als Sparringspartner dabei zu haben.
Jetzt ist ja die große Frage auch für mich, also wann bin ich als Unternehmen exit ready? Ich kann exit ready sein in dem Sinne, ich kann immer noch ein Wachstumsunternehmen sein und kann Verluste machen. Bin ich exit ready für so einen Deal? Muss ich dafür profitabel sein? Wann wart ihr exit ready? Was waren so ein bisschen, eure Kennzahlen? Was braucht man im Generellen dafür?
Ja, ich würde sagen, du brauchst in jedem Fall Profitabilität. Also es ist selten, dass ein Käufer, der dich in der Mehrheit kauft, Lust hat, noch Verluste zu finanzieren. Und ab einer gewissen Zeit brauchst du auch gewisse Profitabilität im Unternehmen, die du dann einfach gezeigt haben musst. Das ist dein Welpenschutz, denke ich, auch irgendwann vorbei. Und diese ganze Ausprobierphase solltest du dein Geschäftsmodell gefunden haben. Heißt aber nicht, dass man nicht trotzdem noch Anlagevermögen ist jetzt nicht so das Thema, aber in Wachstum oder zum Beispiel Kundenakquisition vorab investiert. Im E-Commerce ist es nicht unüblich, dass man ja, eine Kundenakquisitionskosten hat, die sich vielleicht erst nach 12 oder 18 Monaten amortisieren. Also es muss dann vorfinanziert werden, genauso wie auch Warenbestand vorfinanziert werden müssen. Also es, glaube ich, alle sind sich klar darüber, dass man nochmal Geld reinschießt, um Wachstum mitzufinanzieren. Aber ich glaube, wenn es um einen Exit geht, sollte man schon Profitabilität gezeigt haben und natürlich auch zeigen, dass man weiterhin klar auf einem Wachstumskurs ist. Und diese Kombination macht es dann für potenzielle Käufer spannend.
Das spannende Segment irgendwie, du hast es eben auch kurz gesagt, ist ja Foodspring an Mars. Was war damals nochmal die größte? Ich erinnere das gar nicht mehr so.
Weiß ich nicht.
Es waren ein paar hundert Millionen.
Ja.
Es waren ein paar hundert Millionen. Dann der letzte große Exit im Food-Bereich, an den man sich ja irgendwie erinnert, ist dann irgendwie Flaschenpost gewesen.
Ja.
Da wurde ja kommuniziert, dass es eine Milliarde war. Ich glaube, das hat sich im Nachhinein so ein bisschen bereinigt und es war aber trotzdem ein großer dreistelliger Millionenbetrag. Das waren ja irgendwie so die großen Exit-Cases in Deutschland in den letzten, ich würde mal sagen, 5 Jahren.
Ja.
Jetzt haben wir mit euch einen Case, ist CVC. Also ich glaube, CVC ist irgendwie noch ein Fachwort, so, ne? Aber du hast es gesagt, es ist der größte Private Equity Fonds eigentlich in Europa.
Wie gesagt, ich möchte nicht zu sehr über den Deal im Detail sprechen, weil wir das vereinbart haben. Was ich vielleicht an der Stelle trotzdem verraten darf, ist, natürlich sind wir sind für CVC viel zu klein. Und wir sind Teil einer Buy-and-Build-Strategie geworden, die CVC aufgesetzt hat. Und da gehören wir halt nun mal dazu. Und das ist meiner Meinung nach auch ein perfekter Fit für deren Strategie. Und die Exits, die du vorher genannt hast, also gerade Flaschenpost an Oetker-Konzern, da weiß ich auch nur, dass da ging richtig so, ich glaube, wir haben auch sogar noch WhatsApps hin und her geschickt. Auch nur mit anderen Gründern, weil es wirklich so ein straighter Mehrheitsverkauf war. Jetzt nicht eine große Investitionsrunde, was natürlich auch schon genial wäre, sondern da ging so ein richtigen Ruck, finde ich, so durch die Gründerlandschaft, dass ein deutsches Unternehmen, das auch noch in Deutschland geblieben ist. Und ich glaube, Coca-Cola hat man gelesen, war ja auch noch mit dran beteiligt, dass sich dann ein Familienkonzern da so durchsetzt und den Mut hat, die Mehrheit zu kaufen, war schon besonders. Und auch, ja, weil du den Deal angesprochen hast, Foodspring an Mars war auf jeden Fall auch ein besonderer Deal. Das ist schon meiner Meinung nach echt nochmal eine andere Qualität über eine Finanzierungsrunde hinaus, natürlich auch bombastisch ist, aber es zu schaffen, über einen Mehrheitsverkauf von bis zu 100% oder 100% oder einen Asset-Deal wirklich dann komplett neue Eigentümerstruktur zu schaffen, dass du so viel Vertrauen aufbaust und auch so viel Nachfrage erzeugst, dass jemand sagt, komm, ich möchte das ganze Unternehmen own und bin auch bereit, die bestehenden Gesellschafter, vielleicht auch samt Gründer, halt auch auszubezahlen, weil wir es uns zutrauen, das bei uns zu integrieren und weiterzuführen.
Ja, und ich will an der Stelle echt nochmal hervorheben, ich glaube, dass, also wir reden ja mit vielen, vielen Menschen und man liest überall große Finanzierungsrunden und sowas, aber eine Finanzierungsrunde ist ja eigentlich nur ein Vertrauensvorschuss mit der Wette, dass dein Unternehmen in Zukunft mal Umsätze, profitable Umsätze generiert. Und ich meine, ich betone es einfach nur, weil ich höchste Anerkennung dafür habe, du hast es ja geschafft, ein profitables Unternehmen zu bauen, es zu verkaufen, was ja eigentlich so die unternehmerische Höchstleistung ist. Von daher finde ich es einfach, ich betone es einfach nochmal, finde ich super spannend und auf jeden Fall Glückwunsch an der Stelle und an vielen anderen Stellen an dich. Jetzt hast du gesagt, was sind die Eckdaten für den Verkauf eines Unternehmens? Auf jeden Fall Profitabilität. Man sollte einen positiven Cashflow haben. Das heißt, an der Stufe ist das. Okay, das hattet ihr. Ihr habt M&A-Berater, habt ihr einen gehabt, der hat euch betreut. Jetzt, Alex, wie funktioniert dieser Pitch-Prozess? Das ist ja jetzt nicht irgendwie Fundraising und ich mache 10 bis 20 Slides. Du hast gesagt, es gibt ein Memorandum, das ist deutlich ausführlicher. Erzähl mal, 50 bis 80 Seiten, was ist da irgendwie drin? Geschäftsmodell, Markt, Wettbewerb, was gibt es noch für Eckdaten, die irgendwie wichtig sind?
Für unser Geschäftsmodell, also im E-Commerce-Geschäftsmodell, ist es die Relation zwischen Kundenakquisitionskosten und Customer Lifetime Value. Also wie viel Geld gibst du aus, um Neukunden zu akquirieren und wie viel Wert schaffst du damit, Neukunden zu akquirieren? Das ist eine Metrik, die immer sehr stark gefragt ist, um zu sehen, wie hoch ist der Kundenwert in deinem Unternehmen. Dann, klar, wenn du 10 Jahre am Markt bist, die Historie zu verstehen und wo die Zukunft hingeht, ist immer sehr wichtig. Und dann, das fällt in den meisten Meetings auf, geht es immer sehr schnell auch um die Person. Also gerade in einem Exit-Prozess ist es so, dass der Käufer, die Käuferin sicherstellen will, dass natürlich das Team weiterhin super incentiviert ist und weiterhin Vollgas gibt und auch Lust auf den Deal hat und sich für sich persönlich jeder da auch eine Perspektive sieht. Und das ist, glaube ich, so eine Spannung, die auch immer in den Meeting steigt, wenn halt so die Personen einzeln gefragt werden, entweder direkt oder auch so zwischen den Zeilen, wie sie dann halt die Zusammenarbeit sehen. Und es macht dann auch total viel Spaß, in dem Bereich dann über Synergien zu sprechen. Da gibt es auch zwischen Corporates und auch Private Equity nochmal eine Besonderheit. Bei Corporates, klar, haben die vielleicht ein Geschäftsfeld, haben die gleichen Geschäftsfelder und dann überlegt man, möchte man das integrieren oder nicht. Und bei Private Equity ist das Spannende halt das Thema Buy and Build. Die haben halt die Qualität, sehr stark dabei zu sein, weitere Akquisitionen zu machen. Und das ist auch oft bei denen dann auch auf der Agenda, dass sie sagen, hey, wir haben nicht nur dich, sondern das wäre alleinstehend zu klein, können wir noch was dazu kaufen und daraus dann eine größere Story bilden, halt anorganisch über zusätzliche Akquisition. Und das ist eine Qualität, die vor allem Private Equity damit einbringt. Und dann bist du Teil etwas, was dann halt größer wird, wo dann zusätzliches Kapital einfließt. Und das ist dann für viele, die mit an Bord bleiben, sehr spannend, die dann incentiviert worden sind.
Das kann man ja alles nachhören. Also die größere Strategie von CVC hat Christian Wolf ja irgendwie im OMR-Podcast erläutert, der gesagt hat, CVC hat als erstes, glaube ich, More Nutrition heißen sie und ISN, hier aus der Nähe von Hamburg gekauft und haben dann, ich glaube, er hat erwähnt, God7 dazugeholt. Jetzt ist quasi Food ist eine weitere Ergänzung. Also es ist ja eigentlich ein Food-Imperium quasi, was da jetzt zusammengebaut wird mit einem großen Purpose. Und ihr deckt wahrscheinlich auf jeden Fall dieses Delikatessen-Segment hervorragend ab. Also ich meine, ihr habt euch da super positioniert.
Also wir sind im Bereich Nachhaltigkeit sehr stark und im Bereich Health Food, aber mit natürlichen Inhaltsstoffen. Und wenn du es vielleicht plump sagen willst, sind das eher die Pilates- und Yoga-Frauen, die bei Foodist bestellen. Und wenn du jetzt den Vergleich aufziehst, würde ich eher sagen, bei ESN sind es dann die Fitnessleute und bei More Nutrition die halt Zuckersporn abnehmen wollen. Und alle drei Brands, ohne dass ich das jetzt zu stark bewerten will, also positiv bewerten will, weil ich mich einfach über den Deal nicht äußern möchte, haben halt aus meiner Beobachtung heraus eine sehr starke Social-Media-Strategie, sind sehr stark im Influencer-Marketing, haben sehr starke Brands.
Absolut, aufgebaut. Ich meine, ihr mit Pamela Reif und sowas, also ihr wart da ja auch prädestiniert dafür. Also
ja, Pamela Reif, Stephanie Giesinger, Sarah Harrison, Novalana Love, Marissa Hofmeister, Lizzie und Co. Also wir haben 200 Influencer, so, mit denen wir zusammengearbeitet haben und in einem gewissen Stamm auch sehr regelmäßig. Haben dann ja auch angefangen, Co-Creations zu bauen, Produkte zusammen mit Influencern zu entwickeln, die wir dann sehr erfolgreich gelauncht haben, auch über sogenannte Drops. Da gibt es auch eine Parallele auf jeden Fall zu dem besagten More Nutrition und ESN, die dann immer sehr schnell auch ausverkauft waren. Und ich, meiner Meinung nach, ist das wirklich ein sehr, sehr guter Match und bin echt gespannt, auch die weitere Entwicklung da zu beobachten.
Genau, wir kommen am Ende nochmal so ein bisschen zu den Trends, was du da irgendwie siehst. Jetzt sind wir an dem Punkt, okay, Pitch verstanden, 50 bis 80 Seiten. Der zweite Schritt ist ja jetzt eigentlich so ein bisschen so eine Long- und Shortlist an potenziellen Käufern aufzubauen, denke ich mir. Also ich meine, jetzt denken wir zurück, letztes Jahr im Sommer, da stand ja noch nicht fest, wer es am Ende quasi wird oder wie das Ganze ausgeht, richtig?
Also unabhängig jetzt von unserem Deal, man sollte vorab erstmal eine generelle strategische Entscheidung treffen. Und zwar, möchtest du das Infomemorandum wie eine Art Postwurfsendung erstmal an einen riesen Verteiler senden und gucken,
wer beißt
What
an?
Sticks, ja, genau. Wer beißt an und wer meldet sich? Hat den Vorteil, dass du natürlich deine Chancen maximal groß machst. Gleichzeitig aber auch das Risiko hast, dass, wenn es halt nicht sehr gute Response darauf gibt, du auch so ein bisschen verbrannt bist.
Ja,
ne? Das so spricht natürlich auch schnell rum und dann merkt man, hups, die sind immer noch im Markt und haben alle angeschrieben und du hast es jetzt nicht unterm Radar gemacht, sondern sehr sichtbar für die Szene. Oder gehst du eher gezielt davor und überlegst dir, okay, wer würde inhaltlich sehr gut passen und hast vielleicht eine Liste mit 5 bis 10 Kandidaten, hast vielleicht auch Inbound-Interesse, also Leute, die dich anschreiben und sagen, wie sieht's aus und eigentlich eure nächsten Schritte und wollen wir mal sprechen. Und das ist eine Grundsatzentscheidung, die man im Gesellschafterkreis erstmal treffen sollte und auch mit dem MA-Beratern absprechen sollte. Genau, und dann gibt es halt das IM, was rausgeschickt wird, die Vertraulichkeitsvereinbarung, die wir gesprochen haben, die ersten Management-Präsentationen. Und dann im Anschluss verschickst du auch einen Prozessbrief. Also es gibt klar definiert eine Timeline, hey, wir wollen bis zu dem und dem Datum, wollen wir Management-Präsentationen machen. Ab dann bitte indikative Angebote abgeben, also eine vielleicht eine genaue Zahl und eine Range, was für einen Kaufpreis ihr euch vorstellen könnt, wie viel Prozent auch oder vielleicht auch gar keine Prozente, sondern wir wollen eigentlich nur gewisse Assets haben und dann wird es ein Asset-Deal und dann auch mit verfassen, was habt ihr damit strategisch vor? Also so sozusagen ist eher auch eine ein Schreiben, also dieses indikative Angebot über die Zahl hinaus, sondern auch inhaltlich, was soll damit passieren? Damit dann wiederum die Gesellschafter ein Gesamtbild haben, um es besser einschätzen zu können, sind das Kandidaten, die für uns weiterhin in Frage kommen, ja oder nein? Dann steht in dem Prozessbrief auch drin, wie lange man Entscheidungen dann hat, Feedback zu geben, mit wem man dann weitergehen möchte, weil dann der nächste Schritt die Unternehmensprüfung, die sogenannte Due Diligence ist, wo dann ab dem Zeitpunkt auch potenzielle Käufer wirklich Kosten generieren, indem sie dann Anwälte und Berater engagieren, die dann deine Firma prüfen. Und das ist dann der nächste Schritt.
Lass uns mal über Zeit und dann noch über Kosten sprechen. Also was ist so generell gesprochen, was würdest du sagen, so Best Case, also kriegst du ein Unternehmen in 3 Monaten verkauft oder ist so ein genereller Prozess eher zwischen, ich sag mal, 9 bis 24 Monate? Gibt's da so ein Frame? Weil du hast ja gesagt, es wird irgendwann ein Timing vorgegeben. Wie lang ist so ein, generell gesprochen, so ein Verkaufsprozess? Wie schnell, wie langsam kann das gehen?
Ich glaube, wenn ich jetzt mal die einzelnen Schritte durchgehst, ne? Also Ansprache, Materialien aufsetzen, Feedback abwarten, dann die ersten Meetings machen, dann müssen die es natürlich auch intern für sich besprechen und Angebote abgeben. Due Diligence dauert halt auch, gerade bei Unternehmen, die so wie wir einen Tick älter sind und Historie haben, muss auch mehr geprüft werden. Allein schon das dauert 2 Monate bestimmt. Ich glaube, du gehst zu so einem Gesamtprozess in der Regel nicht unter einem halben Jahr rechnen solltest. Und dass es auch hinten raus eine natürliche Grenze gibt, weil irgendwann ist es auch gut, dass der Prozess vorbei ist, egal wie. Also entweder vorbei, in dem Verkauf wirklich stattgefunden hat, man sich entschieden, ja, man möchte es. Oder vielleicht ist es auch so, dass nicht der perfekte Käufer sich ergeben hat. Warum auch immer. Vielleicht verändern sich Marktumstände. Vielleicht verändert sich auch eine Meinung der Gesellschafter. Da muss man es auch wieder rausziehen. Weil es, glaube ich, nichts Schlimmeres gibt, als zu lange im Markt unterwegs zu sein und diese Gespräche zu führen. Und gleichzeitig auch nicht vergessen, es ist auch eine sehr hohe Belastung für das Team. Also das ist für gerade nicht nur das Management-Team, auch für das gesamte Team so, dass man eine höhere Anspannung nochmal on top hat und es natürlich auch zeitintensiv ist, in die Management-Präsentation zu sein und auch dann den Rückfragen, die kommen und die Nachbereitung nach dem Call schicken, das mal rüber, mach hier nochmal eine Analyse und Auswertung und so weiter. Das wird natürlich dann ins Team weitergeben, die wiederum teilweise von ihren Teammitgliedern auch nochmal Zuarbeit brauchen. Also das fordert schon eine mehr als nur irgendwie 2, 3 Leute in den Teams, sondern mehr. Und da musst du dir auch überlegen, wie lange willst du halt diese Doppelbelastung auch in den Teams führen.
Ich wollte gerade sagen, das hört sich an wie ein Vollzeitjob eigentlich. Und das musst du ja parallel noch zum Operativen machen.
Genau. Und gleichzeitig überleg dir mal die Opportunitäten. Also du setzt die sehr schlaue externe Berater, die Gesellschafter und das Management-Team. Du setzt alle klugen, deine klügsten Köpfe und auch teuersten Mitarbeiter setzt du darauf mit dem Ziel, so möglichst den besten Käufer zum besten Preis und besten Konditionen Summe zu finden. So, jetzt stell dir mal vor, du machst diese ganze Extra bei diesen ganzen Nachtschichten und denkst nach, wie können wir jetzt Internationalisierung angehen? Wie könnten wir eigentlich noch welche Eigenmarken, wie holen wir noch mehr Marge raus? Wie können wir unsere Kunden zufriedener machen? Also irgendwann willst du auch wieder diese ganze Zusatzarbeit voll für dein Kerngeschäft investieren und nicht für dieses Sonderprojekt, ne? Ab einem gewissen Zeitpunkt. Deswegen, das finde ich, sollte man als Management auch immer mit berücksichtigen, die Opportunitäten.
Mhm. Jetzt hast du gesagt, okay, jetzt haben wir ein bisschen verstanden, was so ein Time-Prozess ist und es dauert einfach, ne? Also so eine Prüfung ist einfach nicht schnell abgeschlossen und so ein Datenraum ist, Due Diligence, du hast gesagt, ist ein großer Prozess. Jetzt hat man mal quasi gesagt, okay, jetzt.
Ja, du hast es so gerade parallel erwähnt, weißt du gar nicht, ob sich alle Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, was ein Datenraum ist. Also das ist jetzt nicht ein Zimmer, in das man reingeht.
Das gab es früher schon.
Wahrscheinlich, vielleicht kommt es sogar daher. Aber ja, das ist zentral abgelegt, die ganzen Unternehmensdaten über, weiß nicht, Gesellschaftsgründung, Businesspläne, wichtige Verträge, genau, vielleicht sowas wie Markenrechtslizenzen und so weiter. Und die sind, dann öffnest du dieses, ja, diesen Datenraum für potenzielle Käufer, die Interesse haben.
Aber den öffnest du ja erst, nachdem sie ein indikatives Angebot haben. Ja. Das heißt, man sagt, okay, ich habe jetzt 10 potenzielle Käufer gefunden. Alle 10 geben jetzt ein Gebot ab, ne? Auf, basierend auf deinen Angaben, die du davor gemacht hast. Und die liegen dann irgendwie, dann sagst du natürlich für dich, okay, ich will, kannst du 3 nehmen? Nimmst du nur einen davon? Mit wie viel machst du diesen Prozess eigentlich weiter?
Ja, ich denke mal, in der Regel sollte man nicht mit zu vielen das machen, weil du musst ja natürlich auch alle managen und gleichzeitig sollten es auch nicht zu wenige sein, weil du natürlich auch zwischen den potenziellen Käufern einen gewissen Wettbewerb erhalten möchtest, ohne dass du natürlich sagst, wer es ist. Aber klar stellt sich mir dann auch die Frage, hey, mit wie vielen seid ihr denn gerade? Wollt ihr denn in Due Diligence gehen? Oder ein potenzieller Käufer fordert dann manchmal auch, ist dann eine Verhandlungssache, fordert dann manchmal auch Exklusivrecht sozusagen auf den Deal, wenn er in die Due Diligence geht und dann auch ja, Kosten in die Hand nimmt, um diese Prüfung durchzuführen. Ich würde sagen, vielleicht so eine goldene Mitte 3 und unabhängig davon, wie es jetzt bei uns in der Realität abgelaufen ist, aber ja, so würde ich es einschätzen.
Okay, indikatives Angebot abgeben, verstanden, Due Diligence. Und jetzt sagst du, jetzt läuft ja für alle Parteien, also nicht mehr nur für euch, sondern auch für die Käuferseite, jetzt läuft ja ehrlicherweise erst die Kostenuhr. Weil jetzt schicken sie auch ihre internen Berater und sowas los, ihre Anwälte. Es werden über 2 Monate Dokumente geprüft, es werden Präsentationen angeschaut. Was würdest du sagen, was verdient so ein M&A-Berater im Schnitt? Also ist es dann irgendwie ein Prozentsatz, an dem man sich orientieren kann von so einer Transaktion? Gibt es da irgendwie stundenbasierte Tageslöhne? Was ist da so das Gefühl? Was kommt für mich als jetziger Gründer? Womit muss ich eigentlich planen so in Zukunft? Was kommen da für Kosten auf mich zu? Für beide Seiten auch.
Mhm. Ich würde sagen, generell hast du erstmal die Anwälte, die auf einem Stundensatz arbeiten. Bei den M&A-Beratern ist es in der Regel so, dass die komplett auf eine Variable incentiviert sind, also ein Prozentsatz vom tatsächlichen Verkaufspreis. Und ich kann dir das gar nicht so komplett sagen, wie der jetzt immer genau ist. Das ist natürlich auch zum Teil Verhandlungsthema. Aber so, weiß nicht, oder was willst du nur eine Schätzung abgeben, wie viel Prozent das sind?
Ich würde mal sagen, so zwischen 3-5% würde ich irgendwie so sehen.
Ja, also eher weniger als 3. Ja, also schon unter 3. Aber gleichzeitig sagen wir mal, ich schmeiß mal irgendeine Zahl in den Raum, es ist eine Transaktion, was ist einfach zu rechnen, 50 Millionen und davon dann 2%, ja, ist auch 1 Million Euro, ne?
Ja, ja. Okay, also das heißt, es ist auf jeden Fall, der M&A-Berater ist auf jeden Fall auf deiner Seite und hat da den Incentive, möglichst hohen Kaufpreis zu treiben. Jetzt haben wir den M&A-Berater, jetzt laufen die Kosten irgendwie auch für die Gegenseite, die dann irgendwie sagen, alles klar, ich habe jetzt meine Anwälte hier mit drauf, jetzt wird's serious. Das ist doch für als Firma dann auch der Moment, wo man merkt, okay, jetzt wird's ernst. Also die sind so weit schon gegangen. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie das ganze Ding jetzt abschließen, ist ja um 50% gestiegen. Trotzdem gibt es wahrscheinlich immer noch in diesem Due Diligence-Prozess Faktoren wie Timing, was ist irgendwie gerade das Marktumfeld? Mhm. Gab es irgendwie gerade ein krasses Signaling, was irgendwie super schlecht ist? Also wenn man sich an die IPOs gerade anschaut, also es rasen ja alle Wachstumsaktien rasen ja gerade in den Keller. Das heißt, momentan geht niemand an die Börse. Welcher Faktor war bei euch das Thema Timing? Ihr habt letztes Jahr 2020, 2021, wie Sven Schmidt gesagt hat, fliegende Schweine haben da selbst irgendwie. Also du konntest im E-Commerce eigentlich nicht viel falsch machen so. Das heißt, Timing war ja eigentlich 2021 komplett auf eurer Seite.
Mhm. Ja, genau. Also ich glaube schon, dass es externe Faktoren gibt, die dir entweder helfen können oder auch dein Deal und deine Verhandlungsposition blockieren. Das, was 2022 aufkam, Ende Februar, war jetzt der Einmarsch in die Ukraine. Und das war gefühlt so wie, so als es im Februar, boah, war das 2020?
Ja.
Corona.
Ja.
So die erste News kam, so richtig einordnen, was macht das eigentlich mit der Wirtschaft, was macht das mit der Geldpolitik, konnte es erstmal keiner. Und dann sind erstmal alle super vorsichtig. Und ja, also das, glaube ich, hat bei vielen, die im Markt waren, eher war nicht förderlich für den Deal, weil dann viele Corporates natürlich intern erstmal wieder stärker mit sich selbst beschäftigt sind und auch eine gewisse Risikofreude abnimmt, weil sie sich erstmal sortieren und dafür neu aufstellen müssen. Stell dir mal vor, du hast ein Unternehmen, was am Kauf interessiert ist und die haben zum Beispiel ein starkes Osteuropa-Geschäft.
Kannst vergessen jetzt.
Ja.
Also ich meine, sprich mal den Großen, schau dir Nestle oder Unilever an, die sind seit Monaten damit beschäftigt, quasi ihre Lieferketten und Produktion in Osteuropa überhaupt am Leben zu halten.
Oder generell Lieferketten auch wieder zuverlässiger werden zu lassen. Ja, genau. Also je ruhiger eigentlich sozusagen da politisch sicher das Marktumfeld ist, desto besser ist es für den Deal in jedem Fall. Aber ja, das ist, denke ich mal, auch dann die Kunst in dem Verkaufsprozess, den Druck hochzuhalten und sich davon dann nicht zu sehr irritieren zu lassen, sondern dann seinen Prozessbrief, den man aufgesetzt hat, auch stringent weiterverfolgen und nicht das Signaling nach außen geben, hey,
wir sind jetzt auch verunsichert.
Wir sind auch verunsichert oder ja, dann kommt natürlich auch die Frage, was für einen Einfluss hat das für euch jetzt? Also hat das einen negativen Einfluss auf euer Current Trading, ist da das Stichwort. Natürlich zwischen dem Zeitpunkt, wo du das erste Mal einen Businessplan abgibst mit Plan und dann dagegen stehend den Ist-Zahlen. Und der Prozess geht dann, das haben wir gesagt, 4 bis 6 Monate zum Beispiel. Da wird natürlich auch immer wieder abgefragt und.
Steht ihr wirklich da, was ihr
versprochen habt? Den ihr in dem Monat versprochen habt, erfüllt, ja oder nein? Und das ist auch ein wichtiger Indikator, dass du vor allem in dem Zeitraum, in den Gesprächen, immer dein Current Trading mindestens erfüllst.
Und ich glaube, es ist auch, also es hilft dir gar nicht zu oversellen in dem Moment. Also es bringt, du musst ja wirklich einen nüchternen Pitch am Anfang machen mit Zahlen. Also das ist ja nicht wie, also ich glaube einfach, wenn du Fundraising machst, dann pitchst du ja eher auf Fantasiezahlen. So und sagst ja, wo ich irgendwie mal in 5 bis 10 Jahren landen kann.
Ja.
Und dann fragen dich die Investoren, der Prozess ist deutlich schneller, okay, was hast du in den letzten 2 Wochen gemacht und 4 Wochen gemacht? Aber da gibt es nicht diesen Businessplan, den du unbedingt in der Early Stage dagegen legen kannst. Wobei euch das ja wirklich ganz klar ist, ey, schafft ihr das oder schafft ihr das nicht? Und du deine Credibility dem Käufer gegenüber aufbaust.
Ja, also du tust ja am Ende des Tages auch keinen Gefallen damit, dass wenn du dich oversellst, also jetzt nur mal aus Perspektive Business Angel, selbst wenn du eine Seed-Runde gemacht hast mit einer super hohen Bewertung und gerade das Marktumfeld schwieriger wirst, dann rennst du jetzt gerade eher wenn du Pech hast, in eine Downround rein oder du musst nochmal auf der gleichen Unternehmensbewertung von deinen Bestandsgesellschaften Geld einsammeln. Dadurch steigt dann doch deine Verwässerung als Anteilseigner und die Stimmung, das Vertrauen ist erstmal etwas leichter gedämpft. Bei einem Verkauf von Unternehmensanteilen, vielleicht gibt es da auch so eine Fehleinschätzung von vielen, die man vielleicht mal klarstellen sollte. Also noch einmal, nicht, dass es bei uns jetzt so gelaufen ist, aber generell, wenn du die Anteile, deine eigenen Anteile verkaufst, gibt es auch oft eine Einteilung der Kaufpreiszahlung. Also es heißt nicht unbedingt, dass jemand da mit einem Geldkoffer steht und du einigst dich an dem Tag auf eine Unternehmensbewertung und alle deine Anteile werden an dem Tag verkauft und du kriegst einen Tag später das komplette Geld überwiesen. Sondern es kann auch sein, dass es einen Basiskaufpreis gibt und dann gibt es so eine gesamte Transition-Phase, in der dann Integrationsprozesse stattfinden, der Käufer oder die Käuferin auch nochmal sicher gehen, dass dass da jetzt nicht irgendwie nochmal Key-Employees abspringen oder jetzt, wenn du zum Beispiel im B2B-Sektor bist, irgendwie nach dem sogenannten Signing, Vertragsschluss, nochmal irgendwie ein ganz großer B2B-Kunde abspringt. Oder das ist natürlich eine Verhandlungsposition dann auch in den Kaufverträgen, dass sich die Käuferseite natürlich probiert, auch eine gewisse Sicherheit einzubauen, dass sie ihre Zahlung vielleicht nochmal irgendwie teilen können und nicht alles am Tag des Signings sozusagen fällig ist. Und dadurch tust du dir auch, um aufs Thema zurückzukommen, keinen Gefallen, wenn du dich oversellst, weil es dann doch auch oft dazu kommt, dass eine, dass Tranchen vereinbart werden, die dann einfach nicht in voller Höhe kommen.
Die an Meilensteine gekoppelt sind,
beispielsweise. Die auch an Meilensteine zum Beispiel gekoppelt sind, ne, die dann nicht kommen. Also kann ich auf jeden Fall keinem dazu raten.
Verstanden. Jetzt sind wir beim Due Diligence-Prozess und jetzt gehen wir mal davon aus, quasi die Käuferseite hat alles geprüft, sagt, es ist alles in Ordnung, wir wollen es machen, das indikative Angebot, was sie abgegeben haben, das stimmt, das passt so für uns. Dann kommt es zum Signing, das ist ja eigentlich so der Tag der Vertragsunterzeichnung.
Ja.
Da sagst du, das ist aber noch nicht der Tag, an dem irgendwie der Koffer Geld übergeben wird.
Ja, kann schon auch mit einer Kaufpreiszahlung einhergehen. Gibt bestimmt auch Fälle, wo dann eine komplette Kaufpreiszahlung da ist. In der Regel probieren dann die Käuferseite das noch, sich Sicherheiten einzubauen und dann ist nochmal eine gewisse Übergangsphase zwischen dem Signing, dem Kaufvertragsschluss und dem Closing, wo dann wirklich alles auch besiegelt ist. Das können zum Beispiel auch externe Faktoren sein, die in der Zwischenzeit dann geklärt werden müssen, die man vorher vorm Signing nicht noch zeitlich klären konnte. Ich nehme mal ein Beispiel, Bundeskartellamt. Also muss manchmal noch einer Transaktion zustimmen, ab gewissen Höhen, da brauchst du nochmal da die Freigabe, bis dann das Closing durch ist. Manchmal auch Arbeitsverträge, die überführt werden von Mitarbeiterinnen gibt halt noch Faktoren manchmal, die dazukommen, die man nicht alle vorm Signing schafft. Ich glaube, es ist im Interesse aller, auch so diese Übergangsphase möglichst kurz zu halten, weil rein auf dem Papier sozusagen ist man noch selber in Charge, aber irgendwie auch nicht. Und das ist dann sozusagen so eine Schwebephase, die wo es, glaube ich, gut ist, dass man die probiert, auch nicht zu lange werden zu lassen. Wo du immer eigentlich schon einen Unterschied hast, ich weiß nicht, ob es jetzt so technisch wird, ist, dass warum Signing und Closing nicht übereinstimmt, ist sowas ganz Stupides wie Bilanzstichtage oder Monatsanfang, Monatsende. Also sowas nutzt du auch. Also du unterschreibst einen Vertrag am, was auch immer, 12. des Monats ist Signing, dann setzt du meist das Closing auf Monatsende oder Monatsanfang. Ne? Genau, also da gibt's immer nochmal eine Differenz.
Jetzt haben wir quasi einmal den Prozess verstanden von Pitch Deck erstellen, 50 bis 80 Seiten, über M&A-Berater, über wie schicke ich eigentlich Short- und Longlisten rum, wie kommuniziere ich, wie startet dann am Ende quasi auch der ernste Teil, die ganze Due Diligence, wo Kosten auch auf Käuferseite verstehen und Signing und Closing. Jetzt ist ja irgendwie die spannende Frage auch immer, woran orientieren sich solche Bewertungen? Also gerade in so einem Case, Wenn man an die Börse guckt, dann sind das irgendwie, dann werden ja zukünftige Cashflows oder da gibt es eine EBITDA-Multiple. Mhm. Vielleicht hast du nochmal so drei technische Herleitungsmöglichkeiten, wie man sich so einer Bewertung, so einer Firmenbewertung dann am Ende nähern kann.
Ja, also im Grunde genommen gibt es zwei Bewertungsansätze. Das eine hast du eben schon gesagt, das ist der Multiplikatorenansatz. Was nimmst du da als Kennzahl? Entweder ein Umsatzmultiple, also du guckst dir an, aus dem letzten Geschäftsjahr oder aus den letzten 12 Monaten, wie war dein Umsatz und setzt dann einen Faktor drauf von zum Beispiel 2 bis 3 auf deinen Umsatz.
Je nach Branche auch, ne? Wenn man sich jetzt irgendwie SaaS anguckt die letzten Jahre oder ich meine Personio, was haben die denn für eine Bewertung? 6 Milliarden und die machen jetzt, was haben sie letztens kommuniziert? Machen 60 Milliarden Umsatz, also das ist ja, es ist ja teilweise absurd, je nachdem, welche Branche man sich auch
anguckt. Genau, ne? Und auch, und das ist ein schönes Beispiel jetzt, wenn du das Personio dir anguckst, das ist B2B SaaS und dort zählt dann als Umsatz der ARR, Annual Recurring Revenue, und das ist ein sehr werthaltiger Umsatz. Deswegen, das ist echt gut, dass du es ansprichst. Es heißt immer so Sum of the Parts, also nicht jeder Umsatz hat auch die gleiche Werthaltigkeit. Sagen wir mal, du hast einen Online-Shop und verkaufst Fremdmarke, die wird mit einem anderen Multiple versehen, als wenn du einen eigenen Online-Shop hast und dort deine Eigenmarke verkaufst. Das wiederum wird auch nochmal mit einem anderen Umsatz versehen, wenn du eine Eigenmarke hast, die du über Amazon verkaufst und darüber Umsätze generierst. Und wiederum Abo-Umsätze, die wiederkehrend sind, haben nochmal einen höheren Bewertungsfaktor. Also du setzt jetzt auch nicht nur stumpf so einen Wert von irgendeine Zahl, 2, 3 vom Umsatz, sondern guckst auch an, was ist die Werthaltigkeit des Umsatzes, den ich hier eigentlich gerade bewerte, und schneidest deinen Umsatz sozusagen in Scheiben. Ne?
Ja, ich habe das in der Vorbereitung, habe ich es auch mal quasi gegoogelt, was ist so ein E-Commerce-Multiple, und ich glaube, das kann jeder bei Google selber eingeben. Da wird so ein E-Commerce Multiple von 3,5 bis 6 angegeben. Also das heißt, es gibt auf jeden Fall eine Spanne.
Ja.
Segmentabhängig, eigenmarkenabhängig, also viele Faktoren. Aber ja, man kann sich dem ungefähr ein bisschen orientieren. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum viele Unternehmen gerade in den B2B-SaaS-Bereich gehen, weil du mit, ich sag mal, relativ niedrigem Umsatz sehr, sehr hohe Firmenbewertungen erzielen kannst, weil es einfach besonders nachhaltig und wertig ist.
Ja, genau, total. Die, also sehr gut planbar und natürlich auch hohe Margen hat. Wenn du jetzt zum Beispiel auf, was haben externe Markteinflüsse für einen Einfluss auf jetzt deinen Exit-Prozess? Nehmen wir mal das Beispiel Ukraine-Krieg und damit einhergehend die steigende Inflation und die steigenden Zinsen. Auf einmal hat Kapital wieder einen Wert. Und was man in der Branche beobachtet, ist ein Trend weg von Umsatzmultiples, die akzeptierter waren, als Kapital noch günstig war und alle halt auch in so einer Wachstumsstimmung war und nicht in einer Rezension, hin zu EBITDA-Multiples. Und teilweise sogar hin, und das ist auch die zweite Bewertungsmethode, zum Thema Cashflow. Also wie viel positiven Cashflow generiert deine Firma eigentlich? Also wenn ich jetzt anschaue, dann bist du schnell bei der DCF, das ist die Discounted Cashflow Methode. Du setzt jetzt einen Investitionswert rein, so, das ist der Kaufpreis in dem Fall aus der Sicht des Käufers, und dann machst du eine Planung und guckst zum Beispiel auf 10 Jahre, wie viele Gewinne werden erwirtschaftet und auch in welchem Jahr, weil ein Gewinn, der jetzt zeitnah erwirtschaftet wird, hat einen höheren Wert als ein Gewinn, der erst später erwirtschaftet wird, weil sich das Kapital, was du bekommst, auch verzinst. Und gleichzeitig aber auch, und das ist der Zins, den du gegenrechnen musst, hast du natürlich auch Kapitalkosten. Bei Private Equity Deals ist es nicht unüblich, dass ein wesentlicher Teil des Kaufpreises auch mit Fremdkapital finanziert wird. Also die Private Equity Investoren haben dann Verträge mit ihren Banken und leihen sich dann das Geld mit einem gewissen Zinssatz. Und wenn der Preis, natürlich haben die Vertragslinien abgestimmt über gewisse Zeiträume, um für sich auch Planungssicherheit zu haben. Ne? Aber ich denke jetzt mal, so in Zukunft kann ich mir vorstellen, dass die Bewertungsanforderungen steigen von Private Equity Investoren, weil natürlich das geliehene Geld, mit dem sie Akquisitionen machen, teurer wird. Ja, und gleichzeitig musst du natürlich auch eine Gegenrechnung aufsetzen. Wenn du jetzt ganz stumpf einfach nur Kapital, risikoarm dein Geld investieren würdest am Kapitalmarkt, was für eine Rendite würdest du dann erzielen?
Das muss ja
auch natürlich performen. Muss die Investition, die du machst in ein Unternehmen, das bei weitem übersteigen, was du am Kapitalmarkt sonst generieren würdest an Renditen.
Ich kann man auch gerade googeln, ich habe es mir in der Vorbereitung auch angeschaut. Also jetzt hast du, es gibt quasi Revenue, Multiple und EBITDA. Und wir haben ja eben gesagt, so okay, durchschnittlich zwischen 3,5 und irgendwie 6 wird auf Umsatz im E-Com-Bereich geschaut. Ich habe jetzt vorher auch schon mal geschaut auf EBITDA. Da ist so ein Multiple zum Beispiel 20 bis 30. Also das heißt, würdest du sagen, das sind so die Spannungsfelder. Also das eine ist quasi, ich mache 1 Million Gewinn. Das heißt, davon kann ich das 30-fache bekommen. Das wäre ein Verkaufspreis von 30 Millionen. Im Gegensatz zu einem Umsatz, wo ich vielleicht 5 Millionen oder 20 Millionen Umsatz mache und den mal 2, 3, 4, 5 oder 6 multipliziere. Also so setze ich das zusammen.
Ich glaube wirklich, die Discounted Cashflow Methode ist die deutlich genauere und ehrlichere Methode, die man ansetzen sollte, weil du natürlich dann auch aufzeigen kannst, hey, ich mache zusätzlich in den nächsten 10 Jahren noch Gewinne und hey, ich bin auch ein Modell, was Asset Light ist. Also du musst jetzt nicht große Investitionen in zum Beispiel Produktionsanlagen machen oder in ein Logistikzentrum und so weiter. Das muss ja der Käufer dann für sich ja sonst auch theoretisch nochmal berücksichtigen in seiner Findung für die jetzige Unternehmensbewertung, wenn er weiß, oh, in 3 Jahren ist das fällig, da müssen wir nochmal neue Produktionsmaschinen kaufen, in 6 Jahren dies. Und dann Internationalisierung, das hat auch immer wieder Anlaufkosten und so weiter. Also ich glaube, das bessere Gesamtbild kriegst du über, wenn du auf den Cashflow guckst und dann so eine 5- bis 10-Jahres-Sicht machst.
Ich glaube, mein Finance-Prof wird sich jetzt über die letzten 10 Minuten sehr gefreut haben, da es sehr technisch wurde. Aber ich glaube, wir haben es sehr gut beschrieben eigentlich. Und jeder kann sich jetzt mal so ein bisschen einordnen, was es eigentlich für gängige Methoden gibt. Und wie dann quasi das Uni-Mathe dann auch wirklich in der Realität quasi wieder angewendet wird.
Ja, die sogenannte Barwertmethode.
Genau. Ich glaube, es ist einfach wichtig zu verstehen. Lass uns den Sprung machen zum Thema, okay, Bewertung, muss man eine Methode zu finden. Dann einigt man sich auf eine Bewertung, dann wird es bezahlt. Jetzt mal ganz ehrlich, was sind aber die häufigsten Streitpunkte in so einem Prozess? Also was sind so wirklich die Big Buckets? Das ist ja eine Verhandlung. Also keiner sagt sich am Ende, ich schenke dir gerne 10 Millionen mehr für den Kaufpreis. Die versuchen dich doch überall zu drücken, auf beiden Seiten. Du versuchst deinen Preis zu pushen oder der M&A-Berater, weil er sagt, ich habe hier irgendwie eine fixe Provi von, sagen wir mal, den 3%. Mhm. Und auf der anderen Seite hast du die Käuferseite, die sagt, ich bin super interessiert, aber ich glaube an Punkte X, Y, Z nicht, deshalb zahle ich 10, 20, 30, 100 Millionen weniger.
Mhm. Ja, also wo sind da die Interessenslagen, die dann natürlich auch zu Diskussionen führen können? Wenn du ein Infomemorandum rausschickst und dort dann auch deine Unternehmenszahlen, auch deinen Businessplan kommunizierst, ist es wichtig, dass in der Due Diligence die Zahlen übereinstimmen. Also wenn du sagst, hey, ich habe so und so viele Kunden und das sind meine Margen und das sind meine Gewinnerwartungen und wir haben so und so viele Transaktionen im Monat und so lange dauert es, ein Paket rauszuschicken und so weiter. Diese ganzen Kennzahlen durchgehst, die du im Infomemorandum rausgeschickt hast, ist wichtig, dass sie in der Due Diligence sich matchen. Natürlich haben die Berater, die vom Käufer eingesetzt werden, Interesse daran, Risiken aufzudecken und auch aufzudecken, wo vielleicht Unstimmigkeiten sein könnten. Und das wird dann genommen als Diskussionsgrundlage, um dann vielleicht auch einen Kaufpreis nachzuverhandeln und vom indikativen Angebot abzuweichen, wenn man sagt, hey, das wusste ich vorher nicht und das hat sich in der Due Diligence XY rausgestellt. Das sind dann in oder nach der Due Diligence Verhandlungspunkte. Was nicht zu unterschätzen sind Details, also Details in Kaufverträgen. Zum Beispiel hat ein Verkäufer immer das Interesse, möglichst wenig Garantien abzugeben für das, was er da verkauft. Und gleichzeitig hat natürlich ein Käufer ein Interesse, möglichst viel Garantien zu bekommen von einem Käufer. Das ist, glaube ich, gar nicht so spannend in so typischen Kapitalerhöhungsrunden, weil meist dort da gibt es keine Verkäufer und die haben meist auch alle gar nicht so viel Geld. Aber wenn jetzt jemand seine Anteile verkauft, dann ist natürlich auch theoretisch Geld da, um wieder was reinzuholen. Was sind noch so typische Streitpunkte? Das muss ich mir überlegen.
Am Ende sind es die Feinheiten wahrscheinlich so, ne? Und ich glaube, das ist, also kann ich mir vorstellen, ist das nicht so besonders auch die stressige Phase? Also wo man eigentlich weiß, man ist ja dem Ziel schon sehr, sehr nahe. Mhm. Aber jetzt kommt die andere Seite, sagt nochmal, nee, doch nicht. Und man hatte sich emotional vielleicht schon auf einen gewissen Wert eingestellt. Und dann kommt die andere Seite und weiß jetzt noch, okay, jetzt muss ich mal hier noch paar Nadelstiche setzen.
Ja, klar, also es gibt dann eine Rückfragenliste, die dir zugeschickt wird und es ist wichtig, in dem Prozess sehr schnell zu antworten. Also das
Spannung aufrechterhalten,
Zeitdruck. Ja, und auch zeigen, dass du deine Zahlen kennst und im Griff hast. Und wenn die jetzt fragen, hey, gib mir nochmal deine, zum Beispiel, weiß nicht, 25% deiner besten Kunden segmentiert auf, mit wem machst du am meisten Deckungsbeitrag und sag mir mal, wohnen
dann
die
muss
eher
da sein.
Ländlich oder wohnen die eher in der Stadt?
Ja.
Und was sind eigentlich so deine Top-Seller? Was kaufen die alle so? Und gibt es vielleicht Überschneidungen bei denen im Warenkorb? Kaufen die immer Produkt X mit Produkt Y zusammen? Dann musst du einfach zeigen, dass du deine Daten im Griff hast und dann auch schnell zuliefern. Also das sind dann Pluspunkte, die du auch innerhalb des Prozesses sammeln kannst, um das Vertrauen aufrechtzuerhalten. So, und danach, und sagen wir mal, nach diesem kommerziellen Teil der Due Diligence, der dann sehr stark auf den Businessplan abzielt und du vielleicht noch über Annahmen streitest, ja, die einen glauben, die Paketpreise werden steigen, du hast aber deine Annahme drin, dass es irgendwie stagniert, weil du mehr Menge machst und irgendwie das mit, in dem Fall zum Beispiel DHL, gut ausverhandelt kriegst und so weiter. Darüber kann man dann irgendwie im Detail diskutieren. Das hat natürlich auch eine Auswirkung auf dein Unternehmensgewinn. Ich finde, so was ich festgestellt habe, so in den letzten Jahren, ist eher, dass es dann zu vielen Diskussionen kommt, sobald Anwälte im Spiel sind. Und das ist dann so die sogenannte Berufsparanoia, die sie nun mal mitbringen und auch deren Hauptaufgabe auch Risiken aufzudecken und möglichst auch zu minimieren im Sinne ihrer Mandanten und das auf beiden Seiten und es dann halt zu Diskussionen dazwischen kommt und irgendwann es dann halt so einen krassen Detailgrad annimmt und was wäre, wenn Fragen gestellt werden, dass du irgendwann einstreitest und sagst, pass auf, das ist jetzt hier auch gerade gar nicht mehr zielführend, weil zum Beispiel die Summe, die wir uns streiten, das ist der Call hier mit 12 Personen inklusive 8 Anwälten, kostet gerade in Summe mehr als über das, über was wir hier gerade reden, was an Zusatzkosten vielleicht noch hinten rauskommen könnte und so weiter. Und das sind dann so die Feinheiten, die dann auch so einen Prozess um Tick in die Länge ziehen. Ne? Also ich will jetzt nicht keinem unterstellen, die machen alle nur ihren Job, aber ja, das ist so irgendwie By definition ist das dann eine Herausforderung, die eintritt, sobald Berater und Anwälte im Spiel sind.
Jetzt haben wir den Prozess ja ziemlich gut durchdekliniert und irgendwie verstanden. Ich glaube, jetzt wäre es nochmal spannend, du hast den Prozess durchgemacht und dir gegenüber saß ein Private Equity. Alex, was sitzen dort für Leute? Also Anwälte hast du genannt, M&A-Berater, was sind so die typischen Backgrounds? Ist das wirklich, weil alle die Suits geguckt haben oder sowas. Es ist wirklich so. Wer saß dir gegenüber? Mit wem musstest du?
Harvey Specter-Typen.
Genau, meinst du? Musstest du da Harvey Specter gegenüber sitzen und knallhart verhandeln?
Wer sitzt da? Also klar, dadurch, dass es jetzt Finance ist, haben viele einen Banking-Hintergrund. Dann hast viele, die entweder dann bei einer Großbank gearbeitet haben, international. Klassisch haben die meisten auch auf einer Elite-Uni studiert, also ganz oft WHU in Deutschland oder LSE halt in London oder auch irgendwie eine der Ivy League-Universitäten aus den USA. Ja, und dann gleichzeitig auch entweder vielleicht auf dem Background-Wirtschaftsprüfer, je nachdem, oder auch irgendwo in einem der Unternehmensberatung gearbeitet, ne? McKinsey, Bain, BCG und Co. Ja, das sind also schon das, was ich bisher kennengelernt habe in den letzten Jahren, war das schon eher so genau dieser klassische Background, wie man sich das auch vorstellt. Obwohl gleichzeitig haben Private Equity Investoren auch Partner an Bord, die, ja, und das sind manchmal Ex-Vorstände oder Ex-Gründer, die dann halt einen Tick älter sind und schon sehr erfolgreich 1, 2 Exits durchgezogen haben. Zum Teil entweder nur so dazugeholt werden, weil sie nun mal Spezialisten sind für das Gebiet und oder auch selber investiert sind in dem Fonds als Limited Partner und dann dazugeholt werden. Also das sind dann eher so die haben meist Lebensläufe, die dann nicht so ganz klassisch sind.
Spannend. Also ich glaube, es ist ein sehr intensiver Prozess im Sinne von, man lernt sich und sein Unternehmen in den Monaten auf jeden Fall nochmal ganz genau kennen. Man muss sich, glaube ich, mit super viel Selbstzweifel irgendwie auch zwischendurch irgendwie umgehen. Und stimmt das wirklich alles und geht am Ende so die Rechnung auf? Also ich stell's mir so vor. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, du hast den Prozess durchgemacht und jetzt kommen wir mal ein bisschen so zu deinen persönlichen Erfahrungen. Ne? Also letzten 10 Jahre Foodist. Also nochmal zur Einordnung. Du hast es nach dem Studium gegründet. Mhm. Eure erste Finanzierungsrunde damals, ich weiß es noch, ich habe es dir damals schon im ersten Podcast gesagt, ihr wart aber die größte Crowdfunding-Kampagne bei Companisto, habt darüber euer erstes Geld eingesammelt, dann hast du quasi das erste Mal die Firma schon an Ströer mitverkauft.
Genau, meine eigenen Anteile behalten, aber die Mehrheit an Ströer Media verkauft, ja.
So, das heißt Ströer, nach Ströer kam die Meta-Crew, quasi mit dem du jetzt am Ende zusammengearbeitet hast. Mhm. Alex, wie blickst du auf die letzten Jahre zurück? Und wie blickst du danach nochmal auf die letzten 18 Monate zurück?
Also jetzt im Endeffekt bin ich sehr glücklich darüber, dass ich Durchhaltevermögen bewiesen habe und es jetzt zu meinem persönlichen Ziel kam, dass man weiß, da ist ein neuer Partner an der Seite, der nochmal neue Qualität reinbringt. Das Team ist super excited über die Zusammenarbeit bei Foodist. Ich habe selber persönlich habe auch meine finanziellen Ziele erreicht. Das ist auch keine Selbstverständlichkeit in diesem ganzen Prozess, dass man dann auch ja irgendwo seinen Kaufpreis für seine Anteile, seien es harte Anteile oder virtuelle Anteile, bekommt. Und gleichzeitig auch in der letzten Zeit, da habe ich halt super viel Wert drauf gelegt, so zuverlässig ist gegenüber ja, seinen Geschäftspartnern und auch seinen Mitarbeitern und die Erwartungshaltung, die man aufsetzt, erfüllt. Du musst dir vorstellen, dass man zum Beispiel jetzt bei Mitarbeitern, habe ich in den letzten 18 Monaten halt sehr stark darauf geachtet, ein C-Level um mich herum aufzubauen, die so erfahren und so gut sind, ja, dass sie ja, self-driving cars sind sozusagen und eine völlig neue Qualität reinbringen. Und das war zum Teil stark geheadhunted von mir persönlich, dass ich ganz bewusst jemanden angeschrieben habe und gesagt habe, komm doch zu uns und nutz die Chance, gib deinen Vertrag dort auf. Teilweise kamen Personen zu mir, die ihre Unternehmensanteilsvereinbarung, ihre ESOPs, aufgelöst haben dort, um rüberzukommen und den Schritt gewagt haben und dann natürlich mit, hey, das wird ja alles größer, besser, schneller, weiter. Gleichzeitig Mitgesellschafter, die investiert haben und mir vertraut haben, dass das Geld gut investiert ist. Und da fällt dir, oder mir am Ende ist mir schon auch ein großer Druck vor den Schulter gefallen, wenn du weißt, dass du alle Erwartungshaltung, die du um dich herum gesetzt hast über den Laufe der letzten Jahre, erfüllt hast. Und ja, das fühlt sich auf jeden Fall sehr gut an.
Jetzt, wenn jetzt hier viele junge oder aber auch erfahrene Gründerinnen und Gründer zuhören und du hast gesagt, Durchhaltevermögen ist auf jeden Fall Nummer eins. Du hast alle Unternehmensphasen eigentlich gemanagt. Aufbau, Wachstum, Restrukturierung, Break-Even, Profitabilität, Corona-Phase, Exit. Was würdest du sagen, was waren die schwierigsten Phasen?
Ach, ich glaube so, die schwierigste Phase im Nachhinein ist oftmals die, wenn du eine Mehrheit verkauft hast, wie damals, als wir an Ströer verkauft haben, dann nochmal zu wissen, hey, es geht weiter und eine neue Transition-Phase zu starten, sich nochmal neu in ein neues Umfeld nochmal einzuordnen und nochmal einen neuen Drive zu finden, weiter durchzupowern. Also meine Rolle als Gründer, ich war es im Endeffekt Antreiber zu sein und eine Idee zu haben, wie Unternehmenswachstum gestaltet werden können und das dann auch umzusetzen. Und meine Stärke war jetzt nicht unbedingt, ich bin der Strukturierte, der sehr nach innen arbeitet. Dafür hatte ich zum Beispiel eine sehr super starke COO, die das dann sehr gut umgesetzt hat und die Details, die dann mir zu tief waren und zu frickelig, dann war ich schon wieder auf einem größeren anderen Thema, umgesetzt hat. Und diese Motivation aufrecht zu erhalten, das kann phasenweise, war es für mich ganz offen ein bisschen schwierig, hatte aber auch ganz ehrlich so die letzten 3 Jahre, wenn du es ansprichst, war so spannend, dass diese Corona-Phase zu managen, es war so spannend, Eigenmarke aufzusetzen. Es hat mich so krass beflügelt, auch mit super starken Talenten zusammenzuarbeiten, von denen ich super viel gelernt habe und die mich und die Strategie super gechallenged haben, sind noch zu viel, viel besseren Entscheidungen und auch professionellerem Zusammenarbeiten gekommen, haben wirklich sehr gut OKRs aufgesetzt, waren sehr treu in der Projektführung und haben ja auch so diese ganze Transition hin zu Remote Work, glaube ich, auch echt richtig gut gemanagt. Und da gab es jetzt gerade, es ist irgendwo immer spannend geblieben. Und ich habe das Gefühl, dass ich ganz viel Lernkurve mitgenommen habe. Und deswegen bereue ich es überhaupt nicht, jetzt, sagen wir, diese Reise 10 Jahre gemacht zu haben. Und gleichzeitig fühlt es sich jetzt aber auch für mich für ein richtig gutes Ende an.
Wenn wir das in 3 Phasen quasi eingliedern, ich sag mal Early Stage, überhaupt eine Idee, Product Market Fit zu finden, dann, wenn du den gefunden hast, Leute zu finden für das Team und Wachstum zu steigern, was du beschrieben hast, und die letzte Phase quasi Profitabilität zu managen. Also welche der 3 Phasen sind aus Gründerperspektive, gibt es da eine entscheidende? Also sagst du, die Anfangsphase ist einfacher als die zweite wird erst richtig tough oder die dritte wird erst richtig tough oder sagst du, kann man nicht sagen, jede Phase hat so seine Spezialitäten?
Definitiv hat jede Phase seine Spezialitäten und Herausforderungen. Wenn du ein Unternehmen 6 Jahre am Markt überhaupt führen darfst, läuft das schon gegen jegliches Startup-Statistik.
Absolut.
Also du weißt es vielleicht besser, wie viele Unternehmen gehen innerhalb der ersten 2-3 Jahre pleite?
Ich glaube, es sind, ich würde sagen, 70%. Ich habe jetzt auch keine feste Zahl, aber auf jeden Fall ist ja die Wette von dem VC, von 10 Unternehmen, in die er investiert, am Ende werden es 2 so.
Genau, die Outperformer sind und dann wiederum so viel Rendite einspielt, dass sie halt die gescheitert sind, gut mehr als amortisieren, die Investments. Klar, und ja, wie viele überleben, sagen wir mal, 3 bis 6 Jahre, 6 bis 10, und wie viele gehen danach, gehen auch in eine Profitabilität rein, und bei wie vielen, die auch in eine Profitabilität laufen, gehen dann auch, hast du Gesellschafter, die dann auch ja, erfolgreich mitverkaufen dürfen. Mhm. Ich kenne auch Startups, die den Gründer oder die Gründerin noch drin haben, die dann keine Mechanismen aufgebaut haben, wie sie dann auch zum Teil oder vollständig Anteile verkaufen können. Also da greift dann keine sogenannte Call- oder Put-Option. Und dann sind die halt einfach paper rich, weißt du, was ich meine?
Aber hast du nie irgendwie Geld auf dem Konto gehabt?
Genau, genau. Und musst dann lange intern diskutieren und probieren dann auch Momentum aufzubauen, um dann auch eine gewisse Secondary, also deinen Anteilsverkauf machen zu können.
Jetzt Hab ich schon vorher zu dir gesagt und du hast es auch gesagt, also wir wollen auf jeden Fall, die große Frage steht natürlich im Raum, was war jetzt so der Verkaufspreis und wie hat sich das finanziell für dich gelohnt? Da haben gesagt, das machen wir nicht, von daher ist irgendwie so die mathematische Rechnung, wenn man das irgendwie mal generalistisch machen möchte, ich glaube, man kann jetzt einfach mal mit Vergangenheitszahlen arbeiten, einen Umsatzmultiple, du hast es gesagt, damals vor Corona anlegen, die dann irgendwie zwischen 15 und 20 Millionen lagen, man kann einen Multiple von 2 bis 3 nehmen, das heißt, so könnte man sich das irgendwie runterrechnen und ich glaube, du kannst, oder man kann für dich sagen, es hat sich auf jeden Fall für dich finanziell gelohnt. Also ich glaube, es ist ein einfaches Ja.
Ja, ich werde es auf jeden Fall nicht kommentieren.
Absolut.
Und es bleibt dabei, ich bin, meine Erwartungen, die ich auch finanziell hatte, hey, wie möchtest du eigentlich deine erste Unternehmung beenden, ja, sind übertroffen worden.
Ja, jetzt ist die Frage, Alex, was würdest du mit der Erfahrung von heute, was würdest du anders machen? Ich glaube, das ist eine ganz spannende Frage, weil du hast diesen Prozess einmal komplett durch. Mhm. Welche Entscheidung würdest du früher treffen? Mhm. Was wären das?
Ja, das ist eine gute Frage natürlich. Ich stelle die mir ehrlicherweise gar nicht so oft, aber es ist eine typische Frage, die man dann gestellt bekommt.
Von anderen.
Von anderen.
Von mir.
ja, die, ich glaube es mal, wenn ich darüber jetzt nachdenke, dann ist es gar nicht der Punkt, was hätte ich anders gemacht, sondern ich komme eher zum Entschluss, ich hätte viele Entscheidungen lieber früher getroffen. Also ich hätte früher gerne den Schritt gemacht, zu internationalisieren mit der Firma. Ich hätte früher gerne den Schritt gemacht, noch früh auf Eigenmarke zu setzen und ja, das voranzubringen. Ich hätte früher gerne den Mut gehabt, vielleicht nicht so viele Mitarbeiter einzustellen, sondern ein paar weniger, aber dafür noch qualifiziertere mit einem früher mit einem 6-stelligen Gehalt. Ich hätte im Nachhinein, muss ich auch sagen, dass ich keine Entscheidung bereue, wo wir uns mal von Mitarbeiter oder Mitarbeiterin getrennt haben, sondern ich im Nachhinein auch nur sage, vielleicht hätte man sich früher trennen sollen, also weil man früher schon eigentlich erkannt hatte, dass es vielleicht nicht 100% die Erwartungshaltung trifft und dann gibst du nochmal eine Chance und guckst es nochmal an und lässt eine gewisse Zeit verstreichen und das, wenn ich darüber nachdenke, glaube ich, also ist es gar nicht so das Ob, sondern lieber also früher es zu erkennen und umzusetzen.
Ja, und ich glaube, dafür braucht man aber diese Erfahrung, um im Nachhinein erkennen zu können, so, wo müssen dann vielleicht doch konsequente Entscheidungen getroffen werden,
ja,
die es früher so nicht gab. Also das ist ja eine unglaubliche Erkenntnis und Erfahrungsschatz quasi, die man dann für spätere Themen hat.
Ja, also aus meiner Sicht als Gründer bist du am Anfang fasziniert von den Opportunitäten, die es gibt. Nehmen wir jetzt mal ein E-Commerce-Geschäftsmodell und du siehst, ich sehe da schon eine total valide Chance, meine Reichweite, die ich habe auf Social Media und in Newslettern und Co. zu verkaufen an andere, die sich dann halt einbuchen. Oder ich sehe eine Riesenchance darin, Fremdmarken exklusiv zu vertreiben und dann bist du mit Marken aus dem Ausland, die vertreibst du, verkaufst du national an Edeka, an Rewe und so weiter. Und die Kunst, und das so im Nachhinein, ist es, gar nicht die Opportunitäten zu haben, das ist gar nicht so special. Das beoberst du auch oft, wenn du als auf der anderen Seite sitzt als Business Angel und fragst, hey, was ist eigentlich deine Strategie? Und dann willst du von dem Gründer eigentlich eine gewisse Klarheit spüren, dass er auch genau weiß, was er nicht macht. Und wenn dann ein Gründer, Gründerin dazu neigt, so in
auf mehreren Hochzeiten
und dies und das, denkst du, wow, bitte verlier nicht deinen Fokus. Was bildet wirklich dein Unternehmenswert? Wo willst du besser sein als andere? Vielleicht, um es plakativer zu machen, auch hier für die Zuhörerinnen, ist so, wo willst du eine Eins sein auf dem Zeugnis? Also ich glaube, ein sehr gutes Unternehmen hilft dir nicht, wenn du überall drei, vier und vielleicht auch mal
mach dir eine hast, Sache sehr oder, gut.
Sondern so, wo hast du so zwei, drei Einsen, eins Plussen? Und das ist natürlich auch das, was dann dein Asset bildet, was hoffentlich komplementär ist zu jemand anderen, der sagt, boah, genau deswegen will ich's. Das andere, dass du das nicht so gut kannst, dass du jetzt kein Champion bist in Logistik oder dass du dein B2B noch gar nicht, vergiss es, das können wir sowieso besser als du, aber wir wollen dich, weil du, weiß ich nicht, eine geile Marke hast oder weil du super schnell unterwegs bist und verstanden hast, wie man ein Geschäftsmodell international ausrollt, was auch immer. Und genau dieses, die große Kunst, glaube ich, ist es, Nein zu sagen, ab einem gewissen Zeitpunkt. Am Anfang den Mut zu haben, Ja zu machen, gegen jegliche Statistik, das Unternehmen, deinen Partner zu suchen, das Unternehmen zu gründen, Geld zu investieren, den Mut zu haben, auch Finanzierungsrunden, da auch bold aufzutreten und natürlich auch eine Wachstumsstory daran fest zu glauben, aber später schaffst du diese Wachstumsstory, glaube ich, nur, wenn du fokussiert bleibst und dann in diese Phase kommst, wo du sehr viel Nein sagst.
Ja, ja. Entscheidung besser treffen. Wer hat dir, also ich meine, alle, die jetzt zuhören, haben den Genuss quasi von deinem Wissen zu profitieren, aber gab es Menschen, die dir in dem Prozess besonders geholfen haben? Hast du dich mit anderen Gründern ausgetauscht? Was war so deine Peer Group? An wem orientiert man sich da?
Bei mir persönlich ist es seit knapp 5 Jahren mein Anwalt und auch gleichzeitig Berater Jan Heinz von Honert und Partner, der mich dann während des Prozesses begleitet. Auf der Gründerebene ist es in dem Fall Jan Marquardt gewesen von Halo, der sehr erfolgreich ein B2B-SaaS-Unternehmen, sein Unternehmen an einen amerikanischen Private Equity Investor verkauft hat. Da kann ich mich noch gut dran erinnern, dass wir dann Call aufgesetzt haben und er mich mal so mich mal durchgeführt hat, wie eigentlich ein Deal aussehen könnte, den man mit einem Private Equity Investor hat und welche Phasen wie wichtig sind und
was wir gerade machen
Erfahrung,
quasi.
Ja, genau, seine Erfahrung geteilt so. Genau, dann ein, zweimal sehr, weil sehr selektiv, weil es gerade potenzielle Investoren, Käufer gab, wo ich wusste, dass Tarek Müller in dem Fall schon irgendeinen Kontaktpunkt hatte, mal irgendwie gefragt, hey, wie sind die so im Business? Ja, also eigentlich so Hamburger Gründerbubble und sehr selektiv, ehrlicherweise. Sehr kontinuierlich mein Berater Jan Heinz.
Und ich glaube einfach, ja, du hast es schon gesagt, sehr entscheidend in diesem ganzen Prozess ist dann auch den eigenen M&A-Berater da den richtigen zu haben, der Erfahrung in dem Bereich hat.
Ja, es ist total wichtig, dass die Personen da sind, weil du natürlich viele Diskussionen auch über Bande damit spielst. Also es bringt dir nichts, wenn du Emotionalitäten aufbaust zwischen Käufer- und Verkäuferseite, sondern dass dann Berater, Anwälte hinzukommen, die das dann untereinander diskutieren. Und da bloß keine zu negative Spannung aufgesetzt wird, weil am Ende des Tages, nach Unterschrift, wollen alle direkt zusammenarbeiten und Vollgas geben und die Mission verfolgen. Deswegen ist es immer gut, so Bandenspieler zu haben.
Jetzt hast du die letzten 18 Monate bzw. 10 Jahre Vollgas gegeben. Alex, gib uns noch mal ein bisschen, wir haben jetzt gelernt von dir, quasi wie so ein Prozess wirklich von A bis Z funktioniert, was es irgendwie für Feinheiten gibt. Ich glaube, da kann man noch super tief ins Detail gehen, was es dann noch irgendwie für Besonderheiten gibt. Jetzt ist natürlich für mich die große Frage und für alle, die zuhören, ey Alex, what's next? Aber bevor wir das machen, was ist eigentlich what's next? Wie siehst du den Markt? Wie siehst du E-Commerce? Was siehst du im Food-Bereich? Mhm. Was sind so die großen Themen, auf die du jetzt wetten würdest, wo du glaubst, das sind... Vielleicht kannst du mal 3 nennen, sozusagen, wo du sagst, ey, die werden kommen, 100%.
Ja, sagen wir mal erstmal im Food-Bereich. Das wird, glaube ich, weiterhin so sein, dass alles, was zu einer besseren Ernährung führt und auch zu einer nachhaltigeren Produktionsweise und weniger CO2-Ausstoß führt, definitiv weiterhin große Investments bekommt. Das betrifft zum Beispiel den alternativen Proteinbereich weiterhin, wo es jetzt auch Richtung Cultivated Meat geht, also das, was jetzt mal dumm gesagt in einer Petrischale gezüchtet wird, also auf Zellbasis, gibt es erste Zulassungen in den USA und in Singapur dann, um das dann auch zu verkaufen. Dann finde ich es sehr spannend, gerade zu sehen, wie sehr diese Qualität von Wissenschaft zunimmt, auch bei den Gründern. Also irgendwie, es gab so eine Phase, da war es immer so der Treiber, der BWLer. Dann gab es, finde ich, jetzt so eine zweite Phase, da war es der Treiber, die Treiberin, so der Techie. Und jetzt, finde ich, kommt immer mehr so dieses ganze Evidence-Based und was steckt da eigentlich? Hast du vielleicht auch ein Patent oder so einen wissenschaftlichen Ansatz, eine Forschung dahinter, was dann zu deinem Geschäftsmodell führt, wofür du dann wieder den BWLer brauchst, um das zu kommerzialisieren. Aber so dieser Ursprung, der Impuls, finde ich, kommt immer stärker, was ich beobachte bei Finanzierungsrunden, auch mein Umfeld, aus der Wissenschaft. Und das finde ich total spannend. Da kann ich empfehlen, vielleicht hauen wir das einmal in die Shownotes rein, Food Hack als unter anderem ja Plattform, um halt Gründer und Investoren da zusammenzubringen. Und die haben einfach einen super Newsletter, wo sie immer über aktuelle Finanzierungsrunden in der Foodbranche investieren. Und ich lese das so durch und bin dann manchmal, oh mein Gott, das ist schon sehr advanced, wenn da jetzt ein Startup aus Israel, das hat irgendwie rausgefunden, wie man jetzt den Samen so modifiziert, dass der irgendwie effizienter wächst. So, das sind teilweise so auch Themen, die so vorgelagert sind, auf Produktions- oder Agrartechnologie-Ebene, die total spannend sind und von, glaube ich, immer mehr auch kommen wird.
Was sind deine Predictions fürs nächste Jahr, 2023?
Puh, auf welcher
Startup, Ebene? Startup-Finanzierungsrunden.
Startup-Finanzierungsrunden, glaube ich, wirst du immer mehr Runden hören oder vielleicht auch nicht davon hören, wo Bestandsinvestoren, glaube ich, die Runde nochmal machen, weil ich will gar nicht sagen, dass es genug Dry Powder im Markt, was finanziert werden kann, und auch die VC-Szene ist generell nicht so anfällig für das, was im Marktumfeld passiert, sondern so ein Tick losgelöst auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite wiederum auch haben sie ihre Limited Partners drin, machen ihren sogenannten Capital Call und müssen dann auch holen das Geld dann auch rein für ihre Investitionen. Das ist zwar irgendwo vertraglich vereinbart, aber irgendwo merkt man, also was ich jetzt beobachte auf Angel-Ebene ist, dass da schon diese Selbstverständlichkeit und der Drive, es wird auf jeden Fall vorsichtiger und es wird nochmal anders, nochmal ein höherer Maßstab rangesetzt. Sie wollen nochmal vielleicht mehr Traction sehen oder was auch immer, bevor sie dann investieren. Dass so die Anzahl an VC-Runden, glaube ich, für nächstes Jahr wird weiterhin gedämpft sein. Und ich hoffe, dass viele Startups es gelöst kriegen, aus dem bestehenden Investorenkreis halt die Runde zu machen. Ja, auf der Ebene. Weil ich glaube, was super spannend wird, ist eher der Later-Stage-Bereich und der IPO-Bereich, weil das ist halt einfach, manche Unternehmen sind einfach massiv unterbewertet. Die sind, da merkst du, dass sich die Unternehmensbewertung, in dem Fall der Aktienkurs, komplett losgelöst hat von den realen Finanzkennzahlen, die und von der Performance des Unternehmens, sondern die einfach unter Wasser getaucht werden, egal ob sie jetzt ihre Ergebnisse so abgeliefert haben, wie prognostiziert oder nicht. Und da bin ich mal gespannt, ob es jetzt ähnlich wie im E-Commerce Übernahmen gibt, Kaufpreisangebote, wie zuletzt bei Home24 von XXL Lutz in dem Fall. Total schlauer Schachzug meiner Meinung nach. Und ja, da gibt es Unternehmen wie, sagen wir in der Foodbranche, was ist gerade so ein Fall, wo der Aktienkurs schon 70-80% vom Aufgabepreis zurückliegt. Oatly zum Beispiel oder Beyond Meat. Ist die Frage.
Das ist spannend.
Kannst du dir vorstellen, dass da mal jetzt ein Unilever um die Ecke kommt und sagt, jetzt schnappen wir uns die Brand? Keine Ahnung. Also ich kann mir vorstellen, dass es da auf jeden Fall, dass das spannende große Deals nächstes Jahr kommen.
Ja, und wie legt ein Alexander Georgievich sein Geld jetzt an, quasi, was er verdient hat? Wird das jetzt auch in die Private Equity Fonds fließen? Wirst du jetzt als Business Angel unterwegs sein oder bist du schon dabei, quasi das nächste Startup zu bauen?
Also ich habe vor 3 Monaten in Ilona Health investiert. Die machen verzahnte Psychotherapie, einmal Patientenmanagement-System und eine App zusammen, um Psychotherapie halt effizienter zu machen. Die haben es jetzt sogar geschafft, als DIGA, digitale Gesundheitsanwendung, zugelassen zu werden. Ein super Investment, über das ich mich total freue und bin auch offen, weitere Investments zu machen, immer so, wie es passt. Und auch mir immer mehr selber Investments so zu suchen, gar nicht mehr so passiv nur zu gucken, was habe ich für ein Dealflow, der reinkommt, sondern wo möchte ich gerne Part von sein. Und die, ja, ansonsten bin ich super konservativ unterwegs, habe Immobilien, die ich investiert habe.
Klingt auf jeden Fall gut. Alex, du hast uns mitgenommen, du hast Einblicke gegeben. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Danke dir.
Vielen Dank für diesen Deep Dive. Ich glaube, wir werden alle Links, die du irgendwie nochmal genannt hast, in die Show Notes reinhauen. Ich freue mich sehr zu sehen, was in den nächsten Jahren quasi noch mit dir kommt. Jetzt quasi als, ich sag mal, erfolgreicher, geexiteter Gründer, der jetzt quasi wieder ans Ökosystem zurückgibt. Das ist ja eine ganz wichtige Komponente, so, ne? Also ich meine, darüber entstehen ja auch solche Ökosysteme in Hamburg, Berlin und sowas. Mhm. Von Leuten, die gegründet haben, die ein Unternehmen verkauft haben, die jetzt quasi ihr Wissen wieder reingeben. Und daher, Alex, es hat großen Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank.
Super, Dankeschön für die Einladung.